Bernd!
Philipp! Es geht wieder los!
Es geht wieder los, die wilde Fahrt. Wie am Autoscooter.
Es war irgendwie komisch, sich so oft zu hören und jetzt so lange gar nicht. Das war ein ganz, ganz komischer Kontrast, mit dem wir jetzt erstmal beide umgehen lernen mussten.
Ja, schrecklich, schrecklich. Ich habe eigentlich auch gehofft, dass du mich mit Merhaba begrüßt, weil Merhaba. Ich so schön fand. Ja. Allein der Gedanke, dass du mit Güle Güle jetzt einfach im türkischen Hotel wieder sitzt und die Zehen in den Pool steckst. Aber Pustekuchen, du bist schon quasi mittendrin im Modus. Und wir haben natürlich so viel aufzuräumen. Das ist die Marie Kondo-Ausgabe. Schlechthin, wir müssen die ganze Sommerpause rekapitulieren und einen Ausblick werfen. Aber das machen wir alles nach einem optimistisch klingenden Intro.
Das sich gar nicht so sehr verändert hat. Hier ist es.
Also es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los.
Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von 11 Freunde.
Was sind das für Leute? Was sind das für Leute?
Das sind ja junge, hoffnungslose Leute.
Ja, leck mich!
Lieber Arndt, es ist so viel passiert, wir haben so viel auf unserem Themenzettel, wir müssen mal gucken, dass wir in dieser vierstündigen Ausgabe irgendwie durchkommen, aber wir können ja als allererstes noch einmal fragen, wie hast du die Sommerpause bisher verlebt, hast du dich entspannt, hast du möglicherweise mal versucht, ein bisschen die Gedanken zu sortieren, die WM, die FIFA, es war so viel los, Transfermarkt und so weiter, wie geht's dir denn eigentlich?
Oh, das ist aber eine liebe Frage aus deinem Mund. mir geht's eigentlich gut, es ist eigentlich wie so oft, dass ich das Gefühl habe, jetzt kann es auch langsam wieder losgehen und es ist zum Beispiel so gewesen, dass ich mich letzte Woche total auf den Zweitliga-Auftakt gefreut habe. Da ist ja auch eine Menge passiert, reden wir nachher auch noch drüber. Was mir echt noch ein bisschen in den Knochen steckt, muss ich sagen, und da meine ich jetzt nicht unsere Produktionszeiten, die WM, finde ich, hat Nachwirkungen, weil diese WM hat wirklich einen viel schlechteren Geschmack hinterlassen, als man vorher befürchtet hat.
Ja, es waren so Wellentäler. Zwischendurch hatte man das Gefühl, ganz so schlimm ist es doch nicht, vor allen Dingen, weil sich Trump einigermaßen zurückgehalten hat. Aber dann kamen natürlich diese ganzen Friktionen, die zurückgenommene rote Karte, dann das große Tohuwabohu um Gianni Infantino nach der WM, der sich dann plötzlich, surprise, surprise, als Oberschurke dargestellt hat und natürlich die komplette WM verhökern wollte. Also da saß man hinterher schon ein bisschen fassungslos vor und hat gedacht, was ist das denn hier?
Vor allem, es ist ja so, es wird ja keinem so gegangen sein, dass man Gianni Infantino vor der WM für einen integren, seriösen, dem Fußball zugewandten, den Fans zugetanen Fußballfunktionär gehalten hat. Vorher ja schon nicht. Aber diese Dimension, die es erreicht hat, dass der wirklich es im Alleingang geschafft hat, alles nochmal noch viele Stockwerke tiefer zu ziehen, als wir es vorher schon hatten, das ist, glaube ich, für uns alle so etwas überraschend gewesen. Und vor allem, darüber haben wir uns jetzt schon mal in der Pause geschrieben, als wir keine Folge gemacht haben. Ich finde ja wirklich faszinierend auf eine gewisse Art und Weise, dass wir die ganze FIFA ja an dieser einen Person festmachen. Also die FIFA hat ja einen saumäßigen Ruf inzwischen und es gilt wirklich als das Böse im Fußball. Und es liegt nur an Infantino. Wir wissen ja sonst gar nicht, ich meine, wir kennen so den einen oder anderen Funktionär, der mal auftaucht. Aber wie schlecht die FIFA angesehen ist weltweit und wie viele Menschen sich gegen die FIFA wenden oder von allen Projekten der FIFA abwenden, das liegt nur an dieser einen Person. Das hat noch niemand so konsequent so geschafft.
Ja, wobei man aber auch mal sagen muss, dass die FIFA ansonsten nicht viel tut, um ihren Ruf zu verbessern. Allein dieses Krisentreffen, das es in Rabat gab in Marokko, wo ja dann im Frühjahr 2027 auch der neue oder alte Präsident bestätigt oder neu gewählt wird, wie sie dann alle quasi wie im chinesischen Staatszirkus applaudierten und ja, Gianni Infantino mag einen kleinen Fehler gemacht haben. Ansonsten sind wir alle an seiner Seite, unter anderem der vorher etwas abtrünnig wirkende Generalsekretär Grafström, der durchaus Kritik an Infantino geäußert hatte, der war plötzlich wieder der treueste Gefolgsmann von Infantino. Und ich muss auch sagen, dass bei mir einen bitteren Nachgeschmack doch das Engagement der UEFA hat. Zwischendurch, als dann die Boykottdrohungen aufkamen, als dann hieß, wir machen nicht mehr mit, da hatte ich in den sozialen Medien das Gefühl, die UEFA, das ist jetzt der weiße Ritter und Seferin, der Präsident der UEFA, kam rüber wie so eine Mischung aus Machiavelli und Nelson Mandela, weil er uns vor der FIFA gerettet hat. Man muss ja leider Gottes mal feststellen, dass die UEFA vor allen Dingen deswegen aufgemuckt hat, weil dieser Verkauf der WM-Rechte durch die FIFA natürlich das Geschäftsmodell der UEFA in Frage gestellt hätte, weil das natürlich bedeutet hätte, dass du nicht mehr alle 4 Jahre eine WM machst, sondern alle 2 Jahre und damit die Euro attackiert wird. Also, und man könnte sich natürlich auch fragen, warum habt ihr eigentlich vorher nichts gesagt? Der ist seit 2018 im Amt, aber ihr habt die ganze Zeit euch eine goldene Kniescheibe geholt, ihr habt sogar applaudiert und ich kann mich an die ganzen Statements erinnern, als dieser komische Friedenspreis an Trump überrichtet wurde, er hat es aber auch verdient, och, und er hat diesen Gaza-Krieg, den hat er auch gut hingekriegt, Trump. Also, diese ganzen Absurditäten, die haben einem dann noch ein bisschen die Laune verdorben angesichts des des Engagements der UEFA, finde ich.
Ja, ich habe jetzt aber mal aufgerufen, was so die aktuelle Meldungslage ist. Wenn man UEFA und Infantino eingibt, ist es schon eine Menge in Bewegung. Wir wissen nur, wie konsequent am Ende. Also es steht da schon, Europa schmiedet nächsten Anti-Infantino-Plan, Krisengipfel in Salzburg, neue FIFA geplant. UEFA spricht über eigene Wettbewerbe. UEFA führt Gespräche über Konkurrenzturniere, Boykottdrohung. Greift die UEFA tatsächlich durch? Ein Brief, der es in sich hat. UEFA und ihre Mitstreiter holen zum nächsten Schlag aus. Also da ist schon Bewegung im Gange. Wir wissen nur nicht eben, wie viel. Ich finde übrigens interessant, ich weiß nicht, ob du die Beobachtung auch mal gemacht hast. Ich war ja, wie schon mehrfach erwähnt, bei diesem 125 Jahre DFB-Jubiläum, wo dann Infantino und Ceferin da waren. Und die haben hintereinander geredet. Und das Interessante war, im Kontrast beider zueinander, Ceferin wirkt ja wie so ein, du würdest sagen, Echsenmensch. Also es ist ja schon ein sehr kühl, wenn nicht kalt wirkender Mensch. Und danach hat dann Infantino ja versucht, den launigen Onkel zu geben mit seiner Manni der Libero-Rede. Da hast du gedacht, oh, Ceferin ist das Böse und Infantino versucht, so ein bisschen der Nettere zu sein. Aber das hat sich, glaube ich, inzwischen alles sehr stark relativiert.
Ja, er ist ein Menschenfänger. Naja, ich glaube, das vergisst man oft, dass gerade bei diesen großen Schurken, diesen bösen Menschen dann doch auch oft ein gewisses Charisma eigen ist. Also sind ja selten so ganz stockige Typen. Irgendwie müssen sie die Leute ja auch hinter sich bekommen. Ich habe mich nur so ein bisschen gefragt, wie die UEFA das eigentlich machen will. Also natürlich wünschen sich alle, Infantino erkennt irgendwann seine eigene Schurkigkeit und tritt zurück. Aber natürlich wird das nicht passieren. Der wird bis zur allerletzten Sekunde an seinem Amt hängen. Und dann habe ich mich gefragt, was muss denn passieren? Wo ist denn zum Beispiel jetzt schon mal so eine Art aufgebauter Gegenkandidat für die Wahl im März? Und ich muss eben auch sagen, die kleinen Staaten werden ja oft gescholten, die eben auch in dieser großen FIFA-Versammlung eine Stimme haben, genauso wie der große DFB. Welches attraktive Angebot kann zum Beispiel der Europäische Fußballverband, abseits, dass man sagt, Infantino wollen wir nicht, diesen kleinen Staaten eigentlich machen? Bei Infantino wissen die, es gibt mehr Kohle. Da gibt es nicht mehr Fußballkultur, da gibt es nicht mehr Glaubwürdigkeit oder moralisches Geländer, aber da gibt es mehr Kohle. Und was verspricht denn die UEFA oder was verspricht ein Gegenkandidat? Ich finde, das müsste sehr schnell geklärt werden, dass man sagt, Leute, wenn ihr Infantino abwählt und einen neuen Kandidaten, der etwas integrer ist, dann müsst ihr nicht fürchten, dass alles auf Null zurückspringt. Also ihr werdet nicht quasi wie vor der Infantino-Ära so abschätzig behandelt, wie wir das gemacht haben über viele Jahrzehnte. Und ich glaube, wenn es jetzt Opposition gibt, dann musst du das konstruktiv und musst es vor allen Dingen in die Zukunft gewandt führen und nicht nur sagen, Infantino, das ist ja wohl ein riesiges Dreckschwein und der muss jetzt weg und der ist korrupt und so weiter. Irgendwie im Weltfußball sind sie alle irgendwie so ein bisschen korrupt, ne? Ja, natürlich stimmt ja, das alles, ja. Aber es ist kein attraktives Angebot, glaube ich.
Nein, kein hinreichend, ausreichend. Aber jetzt hilf mir mal, Philipp. Wir haben gelernt, dass nicht nur die UEFA sich auf die Hinterbeine stellt, sondern auch CONCACAF oder wie immer man das genau betont, auf welcher Silbe, und auch Asien. Und ich glaube, das hat so in dieser Wucht dann Infantino schon ein bisschen überrascht, dass die jetzt, also dass er jetzt auch nicht so gefühlt 60% aller anderen hinter sich bekommt, sondern das ist wirklich ja schon, sind ja wichtige Verbände, dass wirklich von vornherein gesagt wurde, auch aus Reihen der großen europäischen Verbände, wir würden bei so einer WM nicht mitmachen, was sicherlich auch sehr zweischneidig ist, ist, wenn ausgerechnet Trump ihm jetzt zu Hilfe eilt und sagt, oh, das wäre ein großer Fehler, jetzt gegen Infantino vorzugehen. Interessanterweise auch mit der Begründung, das sei doch die profitabelste WM immer, ever gewesen und was natürlich auch jetzt für die Fußballfans jetzt nicht so das Killer-Argument ist. Aber ich glaube, so diese Wucht, das wirkt für mich so, als wenn Infantino da jetzt schon Respekt bekommen hat, den er vielleicht nicht hatte oder nicht hätte, wenn es nur die UEFA wäre, die sich ein bisschen geäußert hätte.
Ja, der zappelt und zittert schon, das merkt man schon allein an dieser Krisensitzung. Normalerweise ist er ja wie Teflon und lässt alles an sich abprallen und sagt einfach nur, wir sind ja fürs Spiel da, for the good of the game und for the game und wie es immer so schön heißt. Allein, dass es diese komische Sinistre-Versammlung in Rabat gab, die ja nun wirklich so ein bisschen wie so eine schurkische Zauberer-Versammlung bei Voldemort wirkte, da waren wir fast überrascht, dass Infantino noch eine Nase hat. Aber klar ist der angeschossen und wenn du noch so ein paar Meldungen hast, wie die von der UEFA finanzierte Bumsbekanntschaft und sowas, da bist du natürlich auch irgendwann denkst, was ist denn das für ein Irrenhaus? Klar ist aber auch, wenn er jetzt nicht einfach denkt, ach, der Faktor Zeit spricht für mich, das hast du ja wirklich sehr, sehr häufig, dass du denkst, der ist aber jetzt abschussreif und dann vergehen 3 Monate und denkt man, ah, so schlimm war das doch nicht und immerhin die Kohle sicherter. Insofern, ich bin mal gespannt, wie das dann jetzt zumindest im Showdown in den letzten Monaten vorangeht. Klar ist aber auch, Konkurrenzwettbewerbe musst du auch erstmal auf die Beine stellen. Also man liest jetzt natürlich, da wird schon geplant und was man machen kann, aber das auf die Beine zu stellen und dann vor allen Dingen diesen offenen Feldkrieg mit der FIFA zu machen, Da bin ich mal gespannt, ob das wirklich passiert.
Was jetzt der arme Woltemade wieder damit zu tun hat, weiß ich auch nicht. Aber was ich interessant finde an der ganzen Infantino-Geschichte ist, es ist ja so deutlich geworden, auch durch Marokko und durch alles, was danach passiert ist. Es ist nicht sein Grundprinzip, sondern es ist sein einziger Trick, Menschen Dinge zu versprechen. Es geht nur darum, wer verspricht wem wie viel Geld. Marokko soll jetzt das WM-Finale versprochen bekommen haben. Hat er dann hinterher so ein bisschen halbherzig abgestritten. Aber wir alle wissen, so wird es gewesen sein. Er wird denen das versprochen haben. Und es wird irgendwie durchgesickert sein. Das war ihm dann aber auch wieder nicht recht. Aber im Grunde ist es so, es funktioniert alles nur über, ihr bekommt alle viel, viel Geld, wenn ihr mir zustimmt. Und ihr bekommt viel Geld, wenn ich wiedergewählt werde. Und dann bekommt ihr alle viel Geld. Das ist alles, was er hat. Das, mehr ist da nicht.
Nur die Frage ist, was haben die Gegenkandidaten? Haben die möglicherweise nochmal eine Idee, wie du die FIFA renovierst, wie du möglicherweise nach all den Jahren unter Avalanche, unter Sepp Blatter, der jetzt plötzlich auch als der Saubermann des Weltfußballs auftritt, dass ihm nicht mal einer sagt, Sepp, guck mal in den Spiegel und guck mal in deine Vergangenheit und guck mal in deine Vita, wie viel Kohle du abgenommen hast, dass er die Bestechung noch ein bisschen dezenter gemacht hat und keine Preise erfunden hat, die er dann irgendwelchen Potentaten überreicht, alles gut, aber Sepp Blatter, dass er überhaupt interviewt wird und dass nicht Interviewer dann in schallendes Gelächter ausbrechen, ist ja auch ein Wunder. Mein Lieber, aber ich muss dich jetzt nochmal eine Sache fragen, weil wir haben an diesem Samstag einen großen Moment des deutschen Fußballs, nämlich Jürgen Klopp tritt sein Amt als Bundestrainer Trainer an.
Ah, und ist das klar, dass er Trainer wird?
Ist
alles geklärt? Hat es Gespräche gegeben?
Pass mal Erzähl. Auf. Arndt, es ist so, was wenige wissen, nach diesem Aus bei der WM der deutschen Mannschaft, da war Julian Nagelsmann offenbar, habe ich jetzt aus internen Kreisen erfahren, nicht mehr so gut gelitten. Und es ist wohl so, und jetzt halte ich fest, Jürgen Klopp, von dem ja viele früher schon gesagt haben, dass der Bundestrainer werden könnte, der wird jetzt Trainer. Der wird deutscher Nationaltrainer.
Nee.
Ja, wird demnächst vorgestellt.
Aber das geht ja nicht, ohne jeden Stein umzudrehen vorher. Ein weiter so wird es da ja jetzt nicht geben. Dürfen.
Ich muss nur sagen, alles muss auf den Prüfstein und unter anderem bei der Nationalmannschaft. Ja. Und was ich gar nicht mitgekriegt, ich glaube, wenige haben es mitgekriegt, dass es schon eine Pressekonferenz gab mit Jürgen Klopp als Bundestrainer. Das ist jetzt ein paar Tage her, dummerweise, nachdem wir unsere letzte Folge aufgenommen haben. Wir haben uns wirklich öfters mal geärgert, dass wir das jetzt nicht noch rekapitulieren konnten. Jetzt gab es die Liste von 57 Spielern, die Jürgen Klopp auf dem Zettel hat. Das fand ich sehr beeindruckend, weil ich dachte, 57 gute deutsche Spieler habe ich gar nicht mitgekriegt in den letzten Monaten und habe ich bei der WM vor allen Dingen nicht gesehen, dass wir auch nur 22 gute haben. Das hat das Ganze ein bisschen, möchte ich mal sagen, die Luft rausgenommen, als ich hörte, dass auch Julian Nagelsmann 55 Spieler hatte, die er aufgeschrieben hatte, die möglicherweise bei der WM dabei sein können. Ich frage mich jetzt, wer sind die beiden Spieler? Ich frage mich vor allen Dingen, wen wird er berufen? Ich habe gehört, es wird ja immer absurder. Trapp, du erinnerst dich noch, vor vielen Jahren, der Torhüter von Eintracht Frankfurt, der jetzt beim FC Paris spielt, er rechnet sich noch Chancen aus. Er ist 36 und will nochmal angreifen. Nee. Ich habe mich gefragt, was es für Namen gibt auf dieser Liste, die man möglicherweise sehr überraschend finden wird. Und zum anderen glaube ich auch, wie es wohl so wird, ob der dann wieder große Bellheim da reinkommt oder wie Ted Lasso in Staffel 1 oder was glaubst du, wie das passieren wird? Wird da sofort eine neue Dynamik sein? Alle klatschen sich ab und alle haben so plötzlich so sportliche Klamotten an und es ist auch wieder gute Stimmung und Rudi Völler Moser nicht nur rum.
Ich mag gerade den Gedanken, dass die alle 57 gleichzeitig eingeladen werden. Jeder dann versucht rauszufinden, wer sind denn eigentlich die beiden, die bei Nagelsmann noch nicht auf dem Zettel standen. Und dann weiß ich aber nicht, ob die beiden dann feixend durch die Reihen gehen und sagen, nee, wir waren bei Nagelsmann nicht dabei, ihr ja. Oder ob es andersrum ist und es wird so getan, als wenn das so die beiden Trumpfkarten sind, die Klopp aus dem Ärmel gezogen hat, nach dem Motto, ich kenne da noch zwei, die kennt ihr gar nicht, die kommen auf meine Liste. Ich weiß das nicht, also ich habe die Liste auch noch nicht, ist die ein bestimmter, ist die öffentlich zwänglich, die Liste?
Nein, aber ich fände es so schön, wenn es diese Liste gäbe und mal gucken könnten, oh, das sind die beiden Neuen. Die müssen wahrscheinlich auch Einzige dann singen bei dieser Kaderpräsentation. Vielleicht ist das ja auch so ein Big Brother Experiment, wo dann alle gucken, wer passt so gut und zueinander. Peter Neuro hat doch früher immer erzählt, dass er gleich, wenn er angefangen hat beim neuen Team, das war meistens der VfL Bochum, hat er immer so ein Psychogramm erstellt. Der hat nämlich erst jeden Spieler aufschreiben lassen, mit wem er gerne in einer Mannschaft spielen würde. Und dann hat er eine große Schnittmenge gebildet und hat geguckt, welche Mannschaft verträgt sich am besten und die hat er erstmal spielen lassen.
Ja.
Kann sein, dass ich das ungerecht paraphrasiere, aber das war die einfache Methode, mit der Peter Neururer im VfL Bochum Erfolg hatte.
Aber wenn die Liste jetzt eh nicht öffentlich ist, dann hätte ihr doch behaupten können, 91 Spieler habe ich mir alle schon angeguckt. Ihr werdet Augen machen. Wenn ihr alles auf dem Zettel habt, ihr werdet Augen machen.
Ich habe 237 deutsche Spieler, die ich möglicherweise einlade. Haltet euch bereit. Jeder, der einen deutschen Pass hat, jeder, der das Bein nachzieht oder die Stützstrümpfe hochzieht, der kann sich bereit machen. Er ist dabei bei der Nationalelf.
Pass auf, ich habe noch einen so mittelinteressanten Aspekt, der uns noch so zum Anfangsthema nochmal zurückführt. Wenn wir jetzt über die Aktualität sprechen und wir sprechen über die Umwälzung im Weltfußball und was sich alles ändert, muss ich ganz ehrlich sagen, gestern Abend, wenn ihr uns heute hört, heute ist Donnerstagvormittag, wenn wir aufnehmen, war das UEFA Supercup-Finale. Und ich habe das erst durch Zufall mitbekommen, dass das stattfindet in Salzburg. Aston Villa gegen PSG. Musste auch erstmal gucken, wer es überträgt. Der Zone hat es übertragen, so zwischen so ganz vielen Testspielen einfach, war das so versteckt. Und es gab einen Kicker-Kommentar mit der sehr schönen Überschrift, warum sollte man das eigentlich gewinnen wollen? Das ist auch interessant. Habe ich auch gedacht, ja, okay, die UEFA steht jetzt also nicht nur für gute Dinge, sondern sie stehen auch für diesen Wettbewerb zum Beispiel. Und dann habe ich wiederum gedacht, ist das nicht eigentlich, Philipp, für uns Fans so ein bisschen der Inbegriff des modernen Fußballs, dass wir Wettbewerber haben, die keiner will und die Spieler nicht wollen, die wir Fans nicht wollen, die keiner gucken möchte, die es aber einfach irgendwie gibt, weil es sie eben darf und kann. Ich habe gestern gedacht, ey, wozu UEFA Supercup? Was, welchen sportlichen Wert hat das?
Ja, aber dann merkt man schon wieder, was du für ein zynischer alter Knochen geworden bist. Kannst du dich erinnern, dass wir vor vielen Jahren mal über die Conference League abgehetzt haben und jetzt für die Conference League irgendwie alle geil, weil es doch nochmal Pokal ist, den auch mal so eine minderbemittelte Truppe irgendwie gewinnen kann. Vielleicht ist auch der UEFA Supercup irgendwann mal ein Cup, wo alle sagen, ey, wie geil ist das denn, dass du das in deiner Vita hast. Ich muss allerdings gestehen, ich weiß noch nicht mal, wer gewonnen hat. Ich habe nur eine Überschrift gelesen, PSG im Glück.
2-1 PSG.
Und war es ein schönes Spiel? Hast du es dir angeguckt?
Ich habe, als ich es ja gesehen habe, dass es läuft und dann auch irgendwann rausgefunden habe, wo es läuft, habe ich mir die letzten 20 Minuten angeguckt. Es war sehr langweilig. Vor allen Dingen, es war dann, wie gesagt, in Salzburg. Und du hast dann eben auch eine Mannschaft gesehen mit PSG, die überhaupt keinen Bock hatte auf das Spiel, ist aber trotzdem dann sicher gewonnen hat. Aber dann ist mir eingefallen, dass es diesen Supercup ja schon ganz lange gibt. Den gibt es ja schon seit den frühen 70er Jahren. Früher sogar im Hin- und Rückspiel. Und dann ist mir eingefallen, dass Werder Bremen schon mal teilgenommen hat, als sie den Europacup der Pokalsieger gewonnen hatten und haben gegen Barcelona um den UEFA Supercup gespielt. Und dann haben wir nachgeguckt, Hinspiel im Weserstadion, das Hinspiel wohlgemerkt, 22.000 Zuschauer. 1-1 ausgegangen, Tor Alofs gegen Barcelona. Rückspiel haben sie 0-2 verloren, Barcelona gewann den Supercup, aber es ist schon immer so gewesen, dass keiner so genau wusste, wo man dieses Turnier hinpacken soll und warum.
Ergibt sich außerdem aus diesem Finale irgendwas? Hat der Gewinner dann noch irgendwas?
Nein.
Also wird er möglicherweise in 3 Jahren dann doch mal qualifiziert sein für irgendwas?
Nein, aber das ist interessant, da gab es bei den Kollegen vom Kicker, also bei deinen Kollegen, gab es 3 Vorschläge und zwar das erste, ich muss mal gucken, ob ich die alle zusammenkriege, es wäre interessanter, wenn der Europa-League-Sieger automatisch Heimrecht hätte in dem Spiel, weil dann natürlich die Fans, denen das Spiel ein bisschen mehr bedeutet, ein bisschen dichter dran wären. Das zweite war der Vorschlag, der Gewinner des Spiels bekommt schon einen Punkt in der Champions League für die nächste Saison. Bonuspunkt sozusagen. Und das dritte wäre, der Champions-League-Gewinner geht mit einem 0-2 Rückstand ins Spiel. Wo ich dann auch gedacht habe, ja, da hast du PSG, die schon jetzt keinen Bock haben und die gehen dann in dieses Spiel in Salzburg gegen Aston Villa mit einem 0-1 schon mal rein. Das würde jetzt zur Attraktivität, glaube ich, nur so mittel beitragen. Aber du merkst also, allein diese Vorschläge sorgen nicht dafür, dass dieser Wettbewerb in Zukunft der totale Brummer wird.
Mein Lieber, du hast ja nonchalant nochmal vom DFB-Thema abgelenkt, aber mich beschäftigt das deswegen so sehr, weil wenn der am Samstag antritt, dann kommt ja auch Marc Kosicke mit, weil der jetzt ja der strategische Berater von Klopp ist. Ich muss ganz kurz mal auf diese Pressekonferenz angehen. Ehrlich gesagt war da schon alles angelegt, was möglicherweise in den nächsten Monaten und Jahren zum großen Scheppern bringen wird. Bernd Neuendorf wurde ja gefragt, warum denn Marc Kosicke dabei ist. Und dann sagte der ja mit finsterer Miene, die beiden waren nur im Paket zu haben oder nur zusammen zu haben. Und mir ist bis heute nicht klar, was macht er genau? Also Bernd Neuendorf hat ja ihn vorgestellt, also einer bisschen Hütsche aufstelle und Bälle auf Pumpe. Also so einer, der alles macht außer Fußball. Hingegen glaube ich, dass Jürgen Klopp in ihm einen wichtigen strategischen Berater sieht. Und ich glaube, dass das hundertprozentig bald scheppern wird, weil Rudi Völler ja auch noch da ist. Und es völlig unklar ist, was Völler und der neue Mann Per Mertesacker, der auch erst Anfang des nächsten Jahres antritt, was sie überhaupt zu sagen haben. Ich las den wunderschönen Satz, Per Mertesacker gehört jetzt auch zum Team Klopp. Und man darf nicht vergessen, Per Mertesacker ist ja nominell der Vorgesetzte von Jürgen Klopp. Der könnte sagen, Jürgen, mach mal das hier bitte und geh mal dahin und geh mal dahin. Aber man hat das Gefühl, die Hierarchien im DFB haben sich komplett verschoben. Man darf ja nicht vergessen, dass Kosicke ja auch durchaus so ein hemdsärmeliger Typ ist. Und ich glaube, dass das 2 Parallelstrukturen sind beim DFB. Einerseits Klopp und Kosicke und auf der anderen Seite Per Mertesacker mit großen Vorschusslorbeeren und der alte Rudi Völler, der auf dem Trainerkongress nochmal gesagt hat, ja, da hat man mich quasi überredet, noch weiter zu machen und man hat mich gebeten und ich wollte eigentlich auch aufhören, ich habe es überlegt und so weiter. Das wird doch hundertprozentig totalen Ärger geben, bin ich ganz sicher.
Würde ich jetzt einfach dagegen sein, gegen diese Meinung, einfach nur, weil es für die Hörerinnen und Hörer spannender ist, aber ich glaube einfach, das ist einfach ein ganz normaler Berater, den jeder inzwischen hat. Ich glaube, viel mehr ist es nicht. Das ist jemand, mit dem Jürgen Klopp schon ganz lange zusammenarbeitet, der übrigens auch diverse Klienten hatte, von denen ich mich frage, ob er das jetzt alles weitermachen kann. Jetzt wirst du wahrscheinlich wieder mit so einer großen Interessenkonfliktnummer kommen, wenn das so bleibt. Und nein, und vor allem er ist Bremer.
Art.
Also er ist, saß zumindest in Bremen. Florian Kohfeldt war auch bei ihm und diverse andere Trainer noch waren bei ihm. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob diese Bindungen immer noch bestehen. Art. Aber das ist ein sehr, sehr cleverer Typ, der im Übrigen auch als Sportdirektor mal bei Werder Bremen im Gespräch war. Art. Damals, vor ein paar Jahren. Ja, was ist jetzt wieder los? Was kommt?
Da muss ich mal mit Werner Kamp mal sprechen. Jetzt bleib doch mal realistisch. Du bist ja sonst kein Hans Kuck in der Luft. Der Punkt ist, Marc Husicke ist jetzt ja Angestellter des DFB. Der ist ja nicht mehr nur Berater. Der ist ja jetzt tatsächlich strategischer Berater des DFB und steht auf der Payroll des DFB. Der hat alle seine ganzen Beratertätigkeiten ruhen lassen. Der ist sogar aus seiner Firma rausgegangen, beziehungsweise aus der operativen Rolle. Der wird jetzt ja nicht im DFB sagen, ach, toll, Rudi, das machst du ja super. Und der Peer, das ist aber ein Teufelskerl, das kann man nicht lernen. Sondern der wird natürlich versuchen, seine Fäden zu ziehen. Ich muss ja auch sagen, ich kann das durchaus verstehen, wie verlockend das ist, da anzutreten als die Retter des deutschen Fußballs, Klopp und Kosicke, dann mal Weltmeister zu werden in 2 Jahren. Irgendwie sowas. Also ein hehres Ziel zu haben, mit dem man das erreicht. Ja. Aber natürlich, also ich würde mal dagegen sagen, da wird es ganz schön scheppern. Read my lips. Mhm. Ihr habt das zuerst gehört.
Und ich sage aber, da wird es nicht scheppern, weil ich glaube, es ist wirklich einfach nur, also Kosicke wird ja jetzt nicht kommen und sagen und Rudi Völler sagen, was er zu tun hat, sondern es ist ein enger Berater von Jürgen Klopp, der mit Jürgen Klopp gemeinsam jetzt im DFB ist und ich glaube, also ja. ich würde
aber das ist dagegen
halten. Wir werden uns wieder sprechen.
Aber ich finde es sehr, sehr schön. Es gab übrigens noch einen vielbeachteten Auftritt von Rudi Völler beim Trainerkongress. Ne? Der war für Klopp eingesprungen, der eigentlich angekündigt war. Und dieser Auftritt war so Rudi Völlerhaft, wie er noch Rudi Völlerhaft zeigen konnte. Ne? Die Taktik von Rudi bei solchen Auftritten ist ja immer die gleiche. Erst wird sehr konziliant, aber sehr allgemein verkündet, dass manches eventuell hätte besser laufen können. Und immer mit der allerliebsten Phrase von Rudi Völler, das ist ja klar. Das sagt der Rudi Völler in jedem Satz 3-mal, obwohl gar nichts klar ist. Und danach wird dann zum Angriff übergangen. Soll heißen, schuld sind die Medien, die aus Lenas kleiner Fahrradtour zur Uni einen Familienausflug gemacht hat. Und schuld sind die Experten, von denen Rudi mehr erwartet hätte. Schuld sind die Spieler, die der Rudi auch nicht aus der Verantwortung entlassen möchte. Und nicht schuld ist er selbst. Und eigentlich ist der Julian auch unverschuldet in Not geraten. Kann er nichts dafür, dass das Tor vom Tar aberkannt worden ist und dass 3 Elfmeter verballert worden sind und so weiter. Also da bin ich mal gespannt, wie die sich alle sortieren. Aber ich fände es ja schön. Ich fände es ja schön, wenn alles einer großen Harmoniesuppe ersäuft. Read my lips. Ich glaube, es wird scheppern.
Pass auf, aber jetzt bin ich ganz erstaunt, dass du als Hassprediger bislang überhaupt noch nicht eingegangen bist auf die Drohungen von Jürgen Klopp, die ja für viel Gesprächsstoff gesorgt haben. Wir hören uns das vielleicht einfach nochmal an.
Ich mache das nicht gegen euch, sondern für euch. Und niemand muss mir dankbar sein, ich habe es gesagt, eine Riesenehre. Ich war dafür sehr gut bezahlt. Das ist also alles klar. Aber an dem Tag, an dem ihr das nicht mehr wollt, sagt ihr es und ich bin weg. Ohne Abfindung. Wenn ihr morgen sagt, der ist scheiße, bin ich weg. Also es ist nicht Einzelne, sollte sich schon ein paar mehr. Also einer reicht nicht. Wenn der DFB sagt, so machen wir nicht weiter, bin ich weg. Wenn ihr euch daneben benehmt und meine Familie nicht in Ruhe lasst, bin ich weg. Um es klar zu machen. Weil ich mache den Job, obwohl ich mitbekommen habe, wie er mit Julian umgeht, obwohl ich mitbekommen habe, wie England mit Tuchel umgeht, in einer Situation, wo nur der sportliche Erfolg. Und es gibt andere Länder, wo es vielleicht sogar noch schlimmer ist, da habe ich nichts gelesen drüber. Das ist das Einzige, was ich verlange. Kritisiert mich für das, wenn etwas funktioniert. Wenn etwas nicht funktioniert, müsst mich nicht zu sehr loben, wenn es funktioniert. Das sollte selbstverständlich sein. Wenn das nicht funktioniert, bin ich gerne bereit, daran zu arbeiten. Ihr müsst mir nur glauben, dass es nur um die Sache geht. Jürgen Klopp hat keine Karriere nach der Nationalmannschaft.
Hast du das auch so kritisch gesehen? Oder ich fand die Sachen, also, die er geäußert hat,
sagen,
als
sie im Moment kamen,
überraschend. Arndt. Aber so unverständlich finde ich sie nicht.
Arndt, ich kann nicht verstehen, dass die Journalisten sich das haben gefallen lassen. Ernsthaft nicht. dann sagt er, wenn ich sehe, was ihr mit dem Julian gemacht habt, das finde ich eine totale Frechheit. Warum hat da nicht ein einziger Pressekollege ist da aufgestanden und hat gesagt, mein lieber Jürgen, dürfen wir dich erinnern, dass das größte und dickste und fetteste und muskulöseste Bein, das Julian Nagelsmann während der WM gestellt wurde, von dir kam als Experte? Du hast diese Nochnummer abgezogen, worüber alle über die Zukunft von Julian Nagelsmann debattiert haben. Und ich muss auch sagen, es gibt niemanden in dieser ganzen Nationalmannschaft, der die private Situation mit Ehefrau und so weiter so zelebriert hat wie Julian Nagelsmann. Es gab bei nahezu jedem Länderspiel ein Bild, wo Lena sich über die Brüstung beugt und Julian Nagelsmann noch einen Bussel gibt. Und ich frage mich eben auch, wie naiv man sein kann, wenn man die Frau mit ins Trainingslager und auch möglicherweise dann ins Quartier nimmt und die radelt dann ostentativ noch zur Uni. Also ich kann selbst, wenn ich weiß, wie räudig die Bild-Zeitung ist und wenn ich weiß, wie räudig der Boulevard manchmal ist, ich kann nicht erkennen, dass Julian Nagelsmann große Anstrengungen unternommen hätte, die wunderbare Beziehung zwischen sich und der Lena irgendwie im Privaten zu halten. Und da kann ich tatsächlich auch nur sagen, ey, ganz ehrlich, dass ich das widerwärtig finde, wenn Ali Draxler irgendwie im Doppelpass sitzt und seine Doppelmoral irgendwie sockenlos da irgendwie in die Runde ergießt, geschenkt. Ich muss gleichzeitig sagen, dieses, was ihr mit dem Julian gemacht habt, also dass er sagt, pass mal auf, wenn ihr sagt, dass ich scheiße bin, dann bin ich weg, finde ich auch ein bisschen merkwürdig, das an Journalisten zu richten. Die Argumentation kapiere ich auch nicht. Aber dass er sagt, was ihr mit dem Julian gemacht habt, also würde ich mal sagen, wenn du auf andere zeigst, dann zeigen drei Finger auf dich zurück. So sieht's so aus.
Also wenn Ali Draxler sockenlos wäre, wäre ja schön. Meistens hat er diese lila Strümpfe an. Aber er hat wirklich einen Kommentar geschrieben, aktuell in einer großen deutschen Boulevardzeitung. Ist Julian Nagelsmann schon am Ende mit 39?
Ja.
Wo dann drin steht, sinngemäß, ich habe das nur so quer gelesen, drin steht, also Vereine gibt's nicht mehr viel, die er machen kann in Deutschland. Er kann jetzt nicht nach Mainz oder Augsburg gehen, sondern wenn, dann bliebe eigentlich nur noch der BVB oder eine Rückkehr nach Leipzig, wenn De Michelis gescheitert ist, worüber wir vielleicht auch noch reden müssen, ob das passieren könnte. Und mit 39 ist er halt nicht mehr der 28-jährige fabelhafte das Trainergenie, das ganz jung die Bühne betritt, sondern er ist jetzt halt wirklich in einem Alter, wo man so fertig ist als Trainer. Im mehrfachen Sinne vielleicht sogar, wenn er Pech hat. Aber das ist auch ein Cassandra-Ruf von Ali Draxler, wahrscheinlich mit Lisa Strümpfen an. Ist Julian Nagelsmann schon am Ende? Hat mich etwas erstaunt in dieser Konsequenz.
Ja, ist ja auch totaler Quatsch. Ey, der ist 39 und bloß weil das mit der Nationalmannschaft in einem Turnier schiefgelaufen ist, kriegt er keinen Job mehr. Der ist doch nicht, keine Ahnung, Frank Kramer. Oh, schäbige Gags. Leute, es geht nach der Sommerpause genauso weiter. Schäbige und erwartbare Frank-Kramer-Gags von mir. Es tut mir schrecklich leid. Was ich aber gesagt haben wollte, ist, natürlich wird er relativ bald einen völlig okayen Job bekommen. Ich muss aber sagen, dass mich das ein kleines bisschen erinnert an einen legendären Dialog zwischen Rudi Brückner und Ewald Lien aus dem Doppelpass. Kannst du dich noch daran erinnern, wo Rudi Brückner Ewald Lien bei irgendeiner Trainerstation fragte, ist das jetzt Ihre letzte Chance?
Ja.
Und Ewald verzog nur die Miene und sagte, ja, ich muss Sie mal fragen, hier im Doppelpass, ist das Ihre letzte Chance hier? Und da Rudi Brückner, der ja sonst um keine Antwort verlegen war, dem fiel richtig die Klappe runter. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ausnahmsweise haben die Leute im Doppelpass mit drei Weizenbier-Intos mal an der richtigen Stelle gelacht, bevor das Trio La Hayes wieder anfing, mit lockerem Besen leichte jazzige Hymnen zu spielen. Ich kann mich noch dran erinnern, das waren schöne Zeiten im Doppelpass.
Wie hieß aber der DJ Munich nochmal?
Das war doch der uneheliche Sohn von Udo Jürgens oder sowas,
ja,
ne?
Ja, da war da irgendein Name.
Ja, genau, ja. Aber das war der Nachfolger.
Ja.
Das war der Nachfolger.
Triola Hayes, ey.
DJ Munich,
genau. Mal weiter, ich guck mal nach, ob Triola Hayes eine Website haben.
Ich glaube, das ist ein bisschen wie das Showorchester Ungelenk. Kannst du dich noch an die erinnern, die mal bei Gerd Rubenbauer im Gaudimax aufgetreten sind?
Nee, aber das Jochen Brauer Sextett kann ich mir
erinnern. Das Jochen Brauer Sextett.
Oh, hier, pass auf.
Jetzt kommt's.
Ich habe einen Facebook-Eintrag vom Sport 1 Doppelpass gefunden, und zwar vom August 2010. Also vor 16 Jahren. Wir haben nach 10 Jahren Triola Hayes auf Originalmusik umgestellt. Dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Was heißt auf Originalmusik gestellt? Ach so, wegen des DJs wahrscheinlich. 16 Jahre sind die schon weg.
Rudi Brückner moderiert das auch nicht mehr, das weißt du, ne?
Ja, aber es gibt keine Webseite mehr.
Mein Lieber, wir haben ja vorher, um mal wieder in den Maschinenraum, in den unaufgeräumten Maschinenraum zu gucken, haben wir vorher einen Themenzettel gemacht. Und unter anderem hast du dort aufgeschrieben, Transfermarkt, weil bei dir, bei diesem kuscheligen Verein im Norden, es mal wieder hoch und runter geht.
Nicht nur bei diesem kuscheligen Verein im Norden, sondern ich finde grundsätzlich ist der Transfermarkt, der hat sich wirklich irgendwie gewandelt in den letzten Jahren und zwar kaum merklich. Also es ist so, dass wirklich erstens, was sich in den letzten Jahren seit Corona glücklicherweise geändert hat, ist, dass Vereine nur noch Geld ausgeben, was sie vorher irgendwann mal eingenommen haben. Vorher gab es ja so, was ja so, dass es immer wieder so diese Großmannsfeier gab, wo du dann dich immer gefragt hast, wo haben die denn das Geld, jetzt schon wieder so einen 7-Millionen-Mann zu kaufen? Die haben noch gar nichts verdient. Wo können die, wieso können die das? Das haben wir jetzt alles gerade nicht mehr. Was zur Folge hat jetzt in meinem Bremer kuscheligen Vereinsfall, dass es seit gefühlt 4 Wochen jeden Tag einen Artikel gibt, wo drin steht, oh, wenn sie jetzt aber Koulibaly nicht verkaufen, können sie keinen teuren Spieler kaufen. Weiterhin auf der Warteliste. Mal gucken, was passiert. Was passiert mit Koulibaly? Koulibaly hat seinen Berater gewechselt. Verkaufen sie ihn jetzt? Ja, sie haben Spieler im Blick, aber die können sie erst verkaufen, wenn sie Koulibaly verkauft haben. In Köln mit Said Elmala passieren ähnliche Dinge. Da wird ganz viel Geld möglicherweise fließen, aber im Moment ist es noch nicht geflossen. Auch eine interessante Geschichte übrigens, was sich um diesen Namen jetzt irgendwie seit Wochen schon rankt. Ich muss dich mal fragen, in Bremen, ich habe jetzt mal unvorsichtigerweise mal ganz kurz wieder ins Forum geguckt hier. Interessant ist, dass Bremen sich ja so in einer Nahrungskette bewegt mit Mainz, Köln, HSV, Gladbach und so. Das heißt, das sind teilweise die gleichen Spieler, die bei allen Vereinen im Gespräch sind. Und es ist aber alles scheiße. Also egal, welcher Name gehandelt wird, dann wird immer gesagt, also wir haben zum Beispiel angeblich den, übrigens wichtiger Disclaimer, ich habe kein Insiderwissen, auch wenn ich dicht dran bin am Verein. Ich weiß nichts, ich spekuliere auch nur. Aber es wird gehandelt, der Torschützenkönig der polnischen Liga. Bobczek heißt der. Da wird dann gesagt, oh, aber polnische Liga, der soll sich erstmal in der großen Liga beweisen. Dann wird einer gehandelt, Dalinga, der in Bologna spielt, in den letzten 2 Jahren nur 5 Tore geschossen hat, davor mal irgendwann fast 20 Millionen wert war. Da wird gesagt, wie soll der uns denn weiterhelfen, 5 Tore in 2 Jahren? Dann werden Spieler handelt, die waren vielleicht im letzten Jahr mal einen Monat verletzt, da heißt es, ja, aber die nächsten Invaliden. Also wenn es nach Leuten im Forum geht, dann kannst du nur Spieler verpflichten, die in einer großen Liga gespielt haben, zweistellig getroffen und nie verletzt sind. Du weißt aber ganz genau, diese Spieler kosten 50 Millionen, wenn die in England oder in Italien oder sonst wo spielen. Das ist völlig absurd. Du kannst solche Spieler als kleinerer Verein nicht holen. Was ich interessant finde, wie gesagt, dass seit Monaten über Said El Mala gesprochen wird, ohne dass was passiert. Er war schon angeblich ja halb in Brentford, halb in Brighton. Jetzt ist Dortmund der Verein, wo sich's abzeichnet, dass das klappen könnte. Es gibt auch so interessante Leute wie Futkoi. Für mich der beste Stürmer der zweiten Liga. Den hat Frankfurt per Rückkaufsoption zurückgeholt, um ihn weiterzuverkaufen. Der ist aber jetzt seit 3 Monaten in Frankfurt und keiner kauft ihn, weil Frankfurt so knapp unter 10 Millionen verlangt, wo die meisten Vereine sagen, nee, wir warten mal, bis der billiger wird. Und das ist gerade das, wo wir sind. Dieses Warten, dass Spieler billiger werden. Und zwar jetzt noch knapp 3 Wochen lang. Das ist das, wo wir mittendrin stecken gerade.
Und wie gesagt, es wird missgünstig begleitet von Leuten im Transfermarkt. Und ich kann dich trösten, das ist in jedem Vereinsforum so. Und es ist natürlich auch immer so, dass es mindestens 50 Leute gibt, die eigentlich ihren eigenen heißen Tipp haben. Die sind einmal kurz bei Transfermarkt unterwegs gewesen und denken jetzt, oh, den sollten sie mal holen, bloß weil er ein paar ganz gute Werte hat. Ich habe auch festgestellt, dass es inzwischen ein neues Wording gibt. Kannst du dich erinnern an die Zeit, in der tatsächlich wirklich jeder Nachwuchsspieler, der im Dezember 23 mal ein Weitschusstor geschossen hatte, ein Juwel war? Jetzt las ich im Boulevard das Mega-Juwel, weil die normalen Juwele meistens welche sind, die dann am Ende doch enttäuschen und sich nicht durchsetzen. Aber das ist natürlich ein Viehmarkt. Es ist ein klassischer Viehmarkt und ich glaube, stellvertretend für das Ganze steht dieser Beef, wie wir Älteren sagen, zwischen Plettenberg, Florian Plettenberg und Fabrizio Romano. Die haben ja über Tage und Wochen aufeinander eingedroschen in der Frage, wer ist denn der geilere und der seriöse Transferjournalist? Und da finde ich, ist in der Frage schon das Problem, weil das sind ja beide keine, die nach journalistischen Standards arbeiten. Ne? Also es gibt ja im Journalismus, um da einmal einen Impulsvortrag zu halten, gibt es ja so eine Art Prinzip der zweiten Quelle. Also bedeutet, dass du eine Information absicherst, indem du sie bei einer zweiten Person gegencheckst. Und das machen ja beide nicht. Ich erinnere mich noch, wie Plettenberg das mal live vorgemacht hat, indem er in der Sky-Sendung bekam er so eine Textsendung auf sein Motorola-Handy und verkündete das sofort als Meldung. Also die bekommen Hinweise und Informationen und blasen die einfach raus. Aber das ist ja kein Sportjournalismus. Und Florian Plettenberg tut dann doch oft so, als ob er wirklich der hart arbeitende Journalist ist, wo die New York Times mal anklopft und sagt, hast du das nochmal gegengecheckt, weil auf dich vertrauen wir? Und Fabrizio Romano, der natürlich irgendwie auf dem Transfermarkt so vergleichbar mit Infantino ist, weil er sich von jedem kaufen lässt. Es ist ja echt so, dass der permanent irgendwie sich von irgendwelchen Sponsoren oder von irgendwelchen Managern oder sowas nochmal irgendwelche Namen einblasen lässt. Aber das ist halt ein Viehmarkt und Plettenberg und Romano, die stehen beide am Gatter und gucken irgendwie, welcher Bauer gerade welchen Ochsen kauft. Will sagen, das ist alles total unseriös. Die Frage ist nur, warum wir uns alle in diesen Foren und sonst so sehr davon triggern lassen. Also zum Beispiel diese El Mala-Geschichte. Das soll jetzt zwischen 50 und 55 Millionen soll der BVB an Köln zahlen. Ich meine, was ist das für eine Summe? Das ist ja auch total absurd. Eigentlich müssen wir doch die ganze Zeit davor stehen und denken, da gibt's doch gar nicht. Was ist denn irgendwie aus dem Fußball geworden? Sind die alle total verrückt geworden?
Ja, wobei, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe ja das Gefühl, bei El Mala habe ich wirklich die Fantasie, dass der diese Summe einfach auf dem Weltmarkt auch wert ist. Also der das ist ja keiner, bei dem man denkt, der so gut ist der eigentlich nicht, sondern der ist halt so gut. Was ich viel spannender finde, ist, Borussia Dortmund hat diesen Wundergriechen geholt, diesen 18-jährigen Wundergriechen, dessen Namen ich mir bislang noch nicht merken konnte, Karateka oder so, Karatsukas, Kittikat, keine Ahnung. Also dieser Grieche, der 18 ist, 30 Millionen kostet. Und ich frage mich, woher weiß man eigentlich in Dortmund, dass der nicht den typischen BVB-Weg dieser jungen Spieler geht, wie Joe Bellingham und so weiter, die für 30 Millionen plus minus gekauft werden und wo man dann in Dortmund jetzt in 3 Monaten rumnölt und anfängt, so ist der auch nicht und zu launisch. Und der bringt ja zwar, der kann zwar, manchmal ist der gut, aber zu selten. Dieses ganze Syndrom, was Julian Brandt durch seine gesamte BVB-Zeit ziehen musste, was ja so eine BVB-Krankheit ist irgendwie gefühlt. Also ich bin mal gespannt, wie der sich macht.
Ja, und das ist ja teilweise wirklich rufschädigend, wenn es beim BVB nicht geschafft hast. Ne? Also Julian Brandt wird ja jetzt gleich wieder in Holland angefeindet. Oh, der ist faul und der läuft nicht und dem fehlt die Mentalität und so weiter. Das ist alles seinem Engagement beim BVB zu verdanken. Es ist aber auch wirklich erstaunlich, las ich jetzt wirklich in ganz, ganz vielen Foren, in ganz, ganz vielen Gruppen, bloß weil der BVB irgendwie Vasili Sarikakis irgendwie verpflichtet, denken alle, oh, die Griechen, auf die muss man demnächst, ich prophezeie dir, in 2 Jahren oder in 4 Jahren ist nicht mehr Belgien der große Geheimfavorit, sondern in Griechenland. Das wird heißen, in Griechenland, da wächst einiges voran. Ich behaupte mal, die Griechen sind die Norweger und die sind die Belgier Europas.
Und wer sind die Albaner?
Ja, die Albaner sind, wenn es, das ist ja auch das Schöne, wenn es plötzlich eine Erhöhung der Mannschaften auf 68 oder 64 bei der WM gibt, 64 sind es glaube ich, ne? Ja. Dann sind ja wohl die Albaner dabei. Ist das nicht super? Also eigentlich bin ich ein großer Fan von Infantino.
Ja.
Infantino, Daumen hoch, mein Lieber. Gianni, kämpfen, Gianni. Ja. Gianni, bist gut.
Ganz kurz noch Abschluss des Themas Transfermarkt. Wir haben mal irgendwann den wunderschönen Satz zitiert, dass Pele Wollitz der einzige Mensch ist, der sich durch seine eigenen Sätze triggern lässt und dann in totalen Wut gerät durch das, was er selbst vorher gesagt hat. Das ist in Foren auch so. Das habe ich festgestellt, dass die Leute Dinge unterstellen und sagen, ah, ist bestimmt so, dass sie für den wieder nicht genug Geld hinlegen und dann holen sie bestimmt in 3 Wochen wieder irgendeinen, der lange verletzt ist. Dann regen sich 5 Leute drüber auf, ja, da müssen alle gehen, da werden Köpfe rollen und so weiter. Nur weil einer spekuliert hat, was die alle angeblich nicht gebacken kriegen. Es ist so sinnlos. Es ist so müßig und so
ermüdend. Wobei ich Pele Wollitz, da können wir ganz kurz mal auf die zweite Liga kommen. Sie haben ja gewonnen, ey, und Pele schon wieder auf 180, wie so ein Flummi an der Trainerbank. Es hat mich sehr gefreut. Ich bin ja ein Freund des freien Wettens. Aber es hat mich gefreut, dass NEG Cottbus gleich mal gewonnen hat. Ich glaube, die werden auch die klassische Karriere machen, ersten 3 Spiele gewinnen. Da wird schon überlegt, ob man das Energiestadion ausbaut auf 45.000 Plätze hoch und dann wird kein Spiel mehr gewonnen. Klassische Zweitligakarriere von Aufsteigern, wo die Euphorie langsam absinkt.
Ja.
Kann ich aus der letzten Saison von Arminia leidgeprüft berichten.
Ich habe übrigens, während du geredet hast, parallel, ich kann das, habe ich bei eBay eine Triola Haze CD ersteigert für 3,83 €. Präsentiert vom DSF. Die wollte ich jetzt unbedingt haben. Ich werde sie nächste Woche sie zeigen.
Ich fände es schön, wenn wir das direkt nach unserem lausigen Intro einspielen würden. Triola Haze. Und dann kommen wir rein und wir müssen...
Nächste Woche.
Pass auf, und wir müssen noch, wie zur legendären Von Tocher-Zeit, müssen wir dann auch eine These verkünden.
Ja.
Wir begrüßen Arne Zeigler von der populären Sendung Zeiglers wunderbare Welt der Fußball. Und er sagt, Borussia Dortmund wird Meister. Und dann kommst du so rein und klatscht und kommst durch die Drehtür.
Ja. Ich fände es schön. Machen wir so. Machen wir ab jetzt immer so. Ja.
Es gibt einen neuen Ball. Ja, die Neuerung. Ich wollte doch gerade das ansprechen. Warum kann ich das nicht mal einspielen? Weil du hast den Ball schon getestet. Nee, hast du nicht, ne?
Nein. Aber der heißt wieder Torfabrik. Ich erinnere mich noch an die, wann war das eigentlich, als der erste Torfabrik kam? Muss vor 20 Jahren etwa gewesen sein. Wo dann alle gesagt haben, der fliegt nicht mehr geradeaus. Und wo dann sogar gesagt wurde, ja, das ist aber auch Absicht, es sollen mehr Tore fallen. Der soll für die Torhüter schwerer zu brechen sein, deswegen fliegt er nicht mehr geradeaus. Und alle Torhüter, mit denen du gesprochen hast, haben gesagt, ey, ich will so einen alten Derby-Star-Ball zurück, der geradeaus fliegt. Jetzt ist es so bei dem Ball, ich habe gestern ein Interview mit Amos Pieper gehört, der gesagt hat, also erstens, der tut sehr viel mehr weh, wenn du den blockst. Ist aber eine ziemliche Rakete, wenn du den richtig triffst. Also wir werden uns auf andere Flugbahnen gefasst machen, wenn dieser Ball erstmal im Dienst ist.
Ja, und euer alter Historienonkel, euer Werthers echte Onkel Flippo Kösser wird euch jetzt nämlich nochmal erzählen, wie das eigentlich mal früher war. Ich wusste nämlich gar nicht, dass bis 86 noch irgendwie Leder im Ball war und dass erst 86 der Azteca, also der offizielle WM-Ball 86, dazu geführt hat, dass alles nur noch Kunststoff ist. Und seitdem gibt's ja, hat man das Gefühl, 540 Neuerungen und 5-schichtige Schaumstoffbedachungen dieses Balls. Kannst du verstehen, warum die dann plötzlich so komische Flugkurven haben müssen? Warum kann er nicht einfach gerade ausfliegen? Also das ist ja auch irgendwie, wenn du bei YouTube oder bei TikTok und in anderen modernen sozialen Medien im weltumspannenden Netz reingehst, hast du ja auch das Gefühl, die fliegen dreimal um die Ecke und mit Außenspiegel und mit Yps, Zauberspiegel und so weiter, haben die Flugbahn. Ich meine, früher hat man drauf gedroschen und dann ging ein Felder geradeaus oder drüber. Und heute hast du das Gefühl, du kannst den Ball, wenn du den irgendwie vorne links irgendwie mit dem großen C oder mit dem abgeschnittenen linken C triffst, dann fliegt er irgendwie dreimal um die Ecke. Ist doch Wahnsinn.
Ist doch Wahnsinn. Das ist nicht mehr mein Fußball. Wenn du jetzt mit dem Leder erzählst, fällt mir eine total spannende Geschichte zum Thema Fußballschuhe ein. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal erzählt habe. Und zwar ist es ja so, du wirst ja auch wissen, dass als wir Teenager waren, wir waren jetzt nicht zur selben Zeit Teenager, aber ungefähr so zu der Zeit, da hatten die Schuhe noch eine viel schlechtere Trefferfläche. Also wenn du mit Vollspann geschossen hast, hast du den immer mit dieser Schnürung getroffen. Das heißt, du hattest keine glatte Fläche, sondern du hattest so ein sehr unebene Oberseite des Schuhs. Und mittlerweile ist es ja nicht mehr so. Mittlerweile sind ja die Oberseiten glatt von Schuhen. Dadurch kannst du ja viel akkurater treffen. Und ich kann mich erinnern, dass vor ganz, ganz, ganz vielen Jahren in der Sportbild mal ein Artikel war über jemanden, also falls den jemand hat oder falls jemand da Näheres weiß, bitte schreiben, der hat neben diese Schnürung 2 Holzstäbchen auf Schuhe appliziert, dass die Fläche dann gerader war. Und er hat behauptet, mit diesen Schuhen schießt jeder Stürmer 20% Tore mehr, weil er den Ball einfach besser trifft. Er wollte das zum Patent anmelden. Ich weiß nicht, ob es dazu je gekommen ist, aber auf jeden Fall sind die Schuhe später dann so geworden, dass die da einfach gerader sind. Die Idee kam von diesem Mann mit diesen beiden Holzstäbchen, möglicherweise. Aber es ist wirklich so, dass Schuhe heute einfach, du kannst heute mit Vollspann nageln ohne Ende. Und zu meiner Kindheit konnte man das nicht, weil da waren die Schnüre. Und da hast du den Ball dann irgendwie komisch getroffen.
Ja, aber es hat sich ja ohnehin so viel verändert. hat, irgendwie Florian Wirtz mit diesen Briefmarken großen blauen Mauritius großen Schienbeinschonern sehe, wenn ich sehe irgendwie, dass sie den Ball anders anschneiden können. Also das hat mit meinem Fußball, wie ich ihn selber noch gespielt habe, überhaupt nichts mehr zu tun. Aber, mein Lieber, es gibt nicht nur neue Bälle, neue Schuhe und so weiter, sondern auch noch zahlreiche neue Regeln.
Ja.
Unser Regelwart Anzeigler hat die neuen Regeln zur neuen Saison im Einzelnen herausgesucht, wobei wir ja mal wirklich gucken müssen, wir geraten ja sehr, sehr schnell und sehr, sehr häufig ins Fensterrentnern und ins Gemecker, aber manche Regeln sind ja auch gar nicht so schlecht, also aus der Vergangenheit auch.
Ja.
Und wir können einfach mal schnell im Schnelldurchgang durchgehen, denn die erste Regel ist...
Wir gehen sie alle durch.
Hier kriegt ihr es komplett, liebe Freunde. Also ich fange mal schnell an. Mit der 8-Sekunden-Regel nun auch bei Abstößen und Einwürfen finde ich gut. Daumen hoch, oder?
Ja. Die hat sich bislang ohnehin jetzt nicht besonders störend bemerkbar gemacht, sondern du hast das Gefühl, es ist so dieses ganz elende Zeitspiel gibt es nicht mehr. Ich mache weiter im gleichen Geiste. Ausgewechselte Spieler müssen nach angezeigter Auswechslung innerhalb von 10 Sekunden vom Platz gehen. Wenn sie das nicht schaffen, darf der eingewechselte Spieler mindestens eine Minute oder bis zur nächsten Unterbrechung danach nicht rein. Das heißt, du spielst dann über eine Minute in Unterzahl. Finde ich eigentlich auch gut.
Finde ich auch gut. Alles, was in irgendeiner Weise dafür sorgt, dass gerade im letzten Spieldrittel nicht mehr permanent irgendjemand auf dem Boden liegt, sich wahnsinnig lange Zeit lässt und sich wirklich von allen inklusive dem gegnerischen Torhüter verabschiedet, bevor er vom Platz geht, finde ich erstmal richtig super. Insofern, wenn das streng gehandhabt werden würde, fände ich es total großartig. Dann jetzt etwas, wo ich zwiegespalten bin. Zweite Verwarnungen bei einer gelb-roten Karte dürfen korrigiert werden.
Ja.
Ich würde jetzt mal einfach als Regel-Taliban sagen, einfach sein lassen. Alles, was irgendwo in einem beschissenen Keller, irgendwo sonst wo in der Republik korrigiert werden kann, sein lassen. Einfach sein lassen, gar nichts korrigieren. Ist meine Meinung.
Also, ich bin da auch geteilt, aber ich habe einen anderen Kritikpunkt. Und zwar sage ich, wenn du die zweite Karte korrigierst, weil die möglicherweise grundfalsch war und ein Spieler deswegen zu Unrecht vom Platz gestellt wird, da kam ja dann der Kritikpunkt, nee, das kann man nicht machen, weil dann die erste ja auch kontrolliert werden müsste. Und ich frage mich, warum macht man das nicht? Warum kontrolliert man nicht jede gelbe Karte, wenn man im Kölner Keller oder wo auch immer sieht, die war falsch, dass man sich da sozusagen mal ein Sternchen macht und sagt, wenn der jetzt gelb-rot sieht, dann weisen wir darauf hin, dass der nur eine gelbe Karte hat, weil die erste war eigentlich falsch, die ist jetzt geprüft worden, das kann man ja bekannt geben. Das wäre in meinen Augen viel gerechter, als nur die zweite zu prüfen und die erste, so hanebüchen sie sein mag, immer stehen zu lassen, und es wäre technisch ohne Problem möglich. Du kannst ja jede gelbe, wenn du die zweiten gelben Karten überprüfen kannst, kannst du die ersten auch überprüfen.
Ich würde einfach sagen, noch nicht mal das. Also ich verstehe deine Ausführungen und kann sie inhaltlich nachvollziehen, aber ich bin der Meinung, einfach die Finger weg davon lassen. Schiedsrichter auf dem Platz entscheidet, gelb, rot, grün und Schicht im Schacht.
Ja.
Meine
ja,
Meinung. Als nächstes.
Das macht mich wahnsinnig, aber lies vor.
Ja, das verstehe ich nicht so ganz. Künftig kann der VAR auch bei Spielerverwechslung eingreifen, wenn Spieler aus verschiedenen Mannschaften verwechselt werden.
Ja.
Ist es so, du zeigst irgendwie dem Torwart der einen Mannschaft eine rote Karte, wolltest aber dem Stürmer der anderen eine rote Karte zeigen.
Nee, pass auf.
Ja.
Das ist ja das, was wir bei der WM hatten und was mich komplett irre macht. Weil vorher war es so, du durftest, wenn du einen Spieler aus derselben Mannschaft verwechselt hast. Also du wolltest der Nummer 8 eigentlich gelb geben, hast aber dann hinterher, konnte man deutlich sehen, die Nummer 6 war in Wirklichkeit der dem Gegner reingetreten hat. Dann konnte das korrigiert werden. Und jetzt kann es wie bei der WM auch, wir hatten ja, was war das, Schweiz gegen Argentinien?
Ja.
Schweiz gegen wen auch immer.
Mhm.
Jedenfalls, wir hatten ja da die Szene, dass Embolo vom Platz gestellt worden ist. Am Ende nach Intervention, weil in Wirklichkeit nicht er schlimm gefoult worden ist, sondern er hat sich fallen lassen. Aber ich meine, das kann man ja machen. Aber du kannst gerne demonstrativ schnarchen. Ich erzähle das jetzt zu Ende. Mir ist das jetzt egal, was du für Geräusche machst. Es ist ja keine Verwechslung, sondern es ist eine völlige Fehlbeurteilung einer Szene. Wenn du dann nicht den einen Spieler vom Platz stellst, sondern dem anderen Geld gibst oder umgekehrt, dann ist es ja keine Verwechslung, sondern hast du einfach die Szene falsch angeguckt. Und deswegen finde ich, du kannst es machen, aber es ist einfach keine Verwechslung. Du musst es anders nennen. Da bin ich wiederum der Regelteil.
Entschuldigung, wie lange war ich weg? Ich weiß gar nicht.
Gut. Wir sind bei Regeln.
Achso, hast du das übrigens von dem Bruder von Grönemeyer gehört? Dass du ein Espresso trinken sollst und direkt danach ein Powernap machen sollst? Denn wenn du nach 20 Minuten wieder aufwachst, kickt der Espresso rein und du bist richtig fit?
Mach ich gleich mal während der nächsten Folge vielleicht ganz kurz. Pass auf, wir sind ja bei den Regeln.
Machst du während meines nächsten Redebeitrags. Während meines nächsten Redebeitrags. Also ich bin jetzt mit der nächsten Regel dran. Nee, pass auf. Keine Verwarnung mehr, wenn nach Vereitelung, tolles Wort, nach Vereitelung einer klaren Torchance ein Tor fällt. Finde ich auch gut.
Ja, also es ist so. Bislang war es so, wenn du Vorteil hast gelten lassen. Es geht um die Vorteilsregel.
Mhm.
Wenn du da also dann ein Tor schießt, dann konntest du trotzdem den Spieler, der gefoult hat vorher, wo der Vorteil dann also durchgewunken wurde, dem konntest du immer noch gelb geben. Nicht rot, weil das Tor ja gefallen ist, aber gelb. Mittlerweile gibt es dann auch kein Gelb mehr, sondern es wird einfach nur, wo ich dann sage, ja, Achselzuckend sitze ich hier und sage, kannst du machen, aber sitzt man da wirklich beim IFAB und oder wo auch immer und debattiert da stundenlang, oh, wir könnten die gelben Karten weglassen, wenn einer nach dem Vorteil, wenn da nach dem Tor fällt, kann man machen, aber die jetzt deutliche Verbesserung im Regelwerk erschließt sich mir da nicht.
Nee, finde ich auch. Da sind wir wieder beieinander, ist doch schön. Ja. Kleine Umarmung von mir. Anders als bei der WM darf der VAR keine falsche Eckballentscheidung korrigieren, finde ich gut.
Ja, hat sich die Bundesliga dagegen entschieden, bei der WM hat es das ja gegeben. Ich weiß gar nicht genau, wie oft es das gegeben hat. Gefühlt ein, zwei, drei Mal, öfter nicht. Ich kann gut ohne leben. Also
ja,
ich weiß nicht genau, man müsste mal die Begründung lesen, warum es so ist. Dauert das zu lange oder was ist das Problem? Traut man sich das nicht zu, das ganz schnell zu korrigieren? Auf jeden Fall wird es in der Bundesliga das nicht geben. Ebenso wie, und da sind wir bei der letzten Änderung, für Mundbedecken gibt es in der Bundesliga nur gelb und nicht rot. Finde ich gut, muss ich ganz
ehrlich sagen. Finde ich auch, also mal ganz prinzipiell.
Also für Mundbedecken in konfrontativen Ansprachen.
Also mal abgesehen davon, dass sich jeder Spieler ohnehin zurückhalten sollte und jede Form von Beleidigung und erst recht rassistische, sexistische und sonstige Ismenbeleidigung ohnehin absolut unterste Schublade sind, bin ich der Meinung, dass solche Sachen ohnehin mannschaftsintern geklärt werden müssen. Keine Ahnung, wie Private Paula irgendwie bei Phone Battle Jacket, da gibt's halt mal was mit der Seife abends im Schlafsaal. Also ich finde, das müssen mannschaftsintern die Leute klären, dass man das nicht macht, dass man überhaupt diese Mundbedeckerei auch sein lässt. Was soll das denn irgendwie? Bloß weil du irgendwo in Spanien einen patentierten Lippenleser hast, musst du doch nicht weltweit irgendwie hinter so einem vorgehaltenen Mund irgendwas quatschen. Und meistens ist das ja auch so Smalltalk, herrlich egaler Smalltalk, das kann man doch einfach mal sein lassen. Soll also heißen, finde ich gut, dass es da nur gelb gibt. Ich fand auch diese rote Karte völlig überzogen während der WM. Eine der großen Fehlentwicklungen. Insofern haben wir das auch richtig schön durchgehechelt. Und jetzt, lieber Arndt, ich blicke auf das Zeiteisen.
Ja, was passiert? Was passiert
mag jetzt sein? Was passiert mag jetzt sein?
Jetzt frage ich mich.
Ja.
Ich gucke um mich herum. Was sehe ich? Ich sehe noch niemanden. Was könnte passieren? Ich bin so ganz aufgeregt.
Denn jetzt, liebe Freunde, in seiner normalen Straßenkleidung. Er hat auch keine tollen Themen mitgebracht. Möglicherweise ein paar Leserzuschriften. Aber er ist wieder da. Endlich. Pimpong. Nein, Frimpong. Der gute alte Frimpong. Tim Renke von der Showtreppe herunter. Hier ist er.
Jetzt kommt Frimpong Tim Tam. Tam Tim Pomerenke. Pimpong Pomerenke.
Da ist er! Tim, schön dich zu sehen.
Dein Mikrofon ist nicht an, Tim.
Ja. Weißt du, jetzt haben wir ihm so einen guten Auftritt gegeben, jetzt schaltet er sein Mikrofon nicht frei. Es war so, jetzt ist die Luft raus, finde ich. Also es war so, wäre so ein guter Auftritt gewesen.
Ey, das dauert länger als im Kölner Keller. Das ist echt traurig. Traurig. Ey.
Lass uns aufhören für heute. Das bringt
er hat seine Chippendales-Hose nicht ausgekriegt. Die hängt ihm jetzt noch halb um die Hüften.
Mikrofon immer noch deaktiviert. Meine Güte. Wir haben ihm da so eine Brücke gebaut, so eine Bühne, so eine Rampe.
Ey, das ist ja wie in so einem schangeligen Mythos.
Tim, dein Mikrofon unten. Tim, dein Mikrofon ist durchgestrichen. Das heißt, du hast es nicht freigeschaltet. Wir können dich nicht hören.
Moin, grüß euch. Jetzt, da bin ich wieder.
Jetzt haben wir. Oh,
ja,
da ist der Tim.
Der legendärste Auftritt.
Bei mir kickt gerade der Espresso. Was habe ich verpasst?
Du warst einfach zu lange weg. Nun gut, Frimpong, mit einem Blick auf die Uhr und mit einem Blick auf deinen verpatzten Auftritt. Was gibt es denn für Leser zu
ganz fantastische Beiträge. Tobias
ja, bitte.
Hat uns ein Thema mitgebracht, nämlich kann man Trikots anderer Einschub deutscher Vereine kaufen, wenn man kein Fan ist?
Ja.
Das neue Werder-Auswärtstrikot ist eines der schönsten Bundesliga-Trikots seit langem, schreibt er. Kann man sich sowas kaufen, wenn man kein Fan ist? Tobias ist weder Werder-Fan noch Sympathisant, aber er hasst
ihn. Ich halte es hier gerade in die Kamera.
Ah, guck mal, da sehen wir es doch. Passt dir das?
Nein, das ist für meinen Tochter.
Ach doch, so. Da wird Arndt in dieses kleine XXS-Kindershirt wird Arndt mit einem Weihnachtsbaumtrichter hineingeschossen. Zack, dann passt es doch. Ja, aber dürfen wir mal ganz kurz was sagen? Natürlich darfst du das. Jeder Trikotsammler macht das. Jeder Mensch, der in irgendeiner Weise ein bisschen Sinn für Fußballkultur hat, kauft sich doch Trikots von anderen Vereinen. Das kann auch Brighton & Hove Albion sein oder das kann irgendwie ein argentinischer Drittligist sein. Finde ich völlig egal. Hauptsache, man hat es im Schrank, oder?
Ich glaube, Micky Beisenherz lebt in Trikots anderer Vereine.
Also
ich
Ja.
Schon beim Zähneputzen morgens. Ja. Hat er ein Trikot von AS Rom 1967 an oder so. Nee, 87 ist es bei ihm. Ja, ich finde, es geht dann, wenn man zum anderen Verein gar keine Beziehung hat. Dann ist es gar kein Problem. Wenn man es einfach nur wegen des, oder wenn man den anderen Verein auch mag, dann finde ich es auch okay. Komisch wäre es natürlich, wenn man das Trikot eines Rivalen trägt, weil der ein besonders schönes Trikot gerade hat. Das geht wiederum nicht, finde ich.
Und was ist mit dem Schal?
Schals finde ich nicht satisfaktionsfähig. Also, da finde ich ganz gut, dass inzwischen gegen die Unsitte der Spieltagsschals und der Half-and-Half-Scarves eingegangen wird. West Ham United hat das jetzt komplett verboten und andere auch, aber Schals finde ich eh egal. Aber ansonsten, kauf dir Trikots und tu sie in eine beleuchtete Vitrine. Punkt.
Ich muss jetzt zwei Sachen mal eben bekennen. Erstens, ich kann keinen Schal gut binden. Das sieht bei mir immer wurstelig aus. Ich krieg den nicht so um den Hals, dass es gut aussieht. Und weißt du, was ganz schlimm ist? Was ein ganz widerliches Gefühl ist, ist auf einem Schal zu unterschreiben. Ich beneide nicht die Profis, die das dauern müssen. Bei mir kommt es nach Auftritten manchmal vor. Hier, Schal. Das ist ja so ein Schal, das ist das Gefühl, der ist seit 17 Jahren. Und dann sollst du da mit so einem Edding drauf unterschreiben. Das ist ein ganz widerliches Gefühl, auf so dicken, gewebten Schal zu unterschreiben. Das macht keinen Spaß.
Pfui, Spinne.
Habe ich das endlich auch mal gesagt. So.
Ja, finde ich. Habt ihr das gehört da draußen?
Also, Trikots kaufen, sammeln, ab in die beleuchtete Vitrine oder in den Schrank. Ihr habt unsere Absolution.
Jens treibt das Thema gesperrte Rückennummern um. Hm. Er schreibt, die neue Saison ist gestartet. Und er beobachtet, dass Vereine immer mehr ihre Nummern sperren, um große Spieler zu würdigen. Und es geht noch eins weiter, dass Ex-Spieler mittlerweile ihre Nummern wieder freigeben, weil Neuzugänge kommen. Zum Beispiel Jonas Hector, der hat die 14 beim 1. FC Köln wieder freigegeben. Er fragt, bin ich da vielleicht zu sehr Fußballtraditionalist? Oder macht das andere auch ratlos? Gegen gesperrte Rückennummern hat er generell nichts. Die 12 für Fans findet er zum Beispiel gut. Aber wenn man immer mehr sperrt, laufen irgendwann keine 1 bis 11 mehr auf, sondern nur noch hohe zweistellige Nummern. Stört euch das auch? Und auch dieser Trend, dass mittlerweile schon wieder gesperrte Nummern entsperrt werden?
Also ich finde es ein schwieriges Thema, weil ich finde es eigentlich eine schöne Geste, wenn man gerade, Franco Baresi ist gerade gestorben, bei so einem Spieler, der wirklich überlebensgroß ist und der nicht irgendwie 5 Jahre beim Verein war, sondern 15 und da eine ganz, ganz, ganz große Rolle gespielt hat, finde ich es eine sehr respektvolle Geste, aber es ist natürlich schwierig, eine Nummer nicht mehr zu vergeben, weil natürlich muss man auch nach vorne gucken, muss sehen, es muss irgendwann auch einen neuen Baresi geben dürfen oder einen neuen Spieler, der auf dieser Rolle vielleicht irgendwann mal richtig groß wird. Vor allen Dingen, wenn es dann so Schlüsselnummern sind wie die 10 oder die 9 oder die 6, du vergibst sie nicht mehr. Du blockierst damit sehr, sehr vieles. Das finde ich ein Problem. Also vielleicht sollte man solche Spieler irgendwie anders ehren. Wenngleich, wie gesagt, den Grundgedanken finde ich toll. Wir haben eigentlich immer dann das Phänomen, das machst du aus einer Stimmung heraus. 12 Jahre später merkst du, es ist eigentlich jetzt viel Zeit vergangen und der Spieler ist immer noch toll gewesen, aber trotz allem müssen wir die Nummer jetzt mal wieder neu vergeben. Es ist immer alles so ein bisschen inkonsequent und unrund, finde ich, wenn man sowas macht.
Ja, und ich finde auch, dass es jede Menge andere Möglichkeiten auch gibt, einen wirklich verdienten Spieler zu ehren. Dann benennst du eine Tribüne nach ihm oder einen Aufgang oder, keine Ahnung, würdigst ihm Trikot oder so. Ich meine, wenn Franco Baresi stirbt oder wenn Franz Beckenbauer stirbt, obwohl das beim FC Bayern, glaube ich, in der Form auch nie ein Thema war, finde ich, kann man das machen. Aber wie viele absolute, riesige, unglaubliche Vereinslegenden gibt es schon? Dass jetzt irgendeinen humbelnden Linksaußen auch noch damit würdigst, dass die 27 nicht mehr vergeben wird, ist möchte man sagen, ein bisschen merkwürdig. Insofern, man sollte es nicht übertreiben. Auch hier sind wir, finde ich, salomonisch in der Mitte.
Was hast du noch?
Mal gucken, ob euch das hier richtig, aber das kann einen gar nicht entzünden, aber mal gucken, was ihr dazu zu sagen habt. W.Makwa fragt, kennt ihr überhaupt das Original Hinter den Fanggesängen? Die Zuschrift lautet, die Folge mit der Fußballmusik habe ich ja gehört, gefehlt hat mir aber die Beschäftigung mit den Liedern, die wirklich auf der Tribüne gesungen werden. Also, dem Ursprungslied, klar, Yellow Submarine und Umtextung kennt jeder, Hamburger Fairmaster auch, aber was ist mit Cielito Lindo? Oder dem Argonnerwald-Lied.
Jetzt schon mein Lieblingsstück.
Die Person schlägt vor, Originale spielen und über die Geschichte dieser Lieder mal zu sprechen. Was denkt ihr?
Ja, wobei das ja zwei völlig unterschiedliche Themen, wenn wir ganz ehrlich sind. Also Songs, die Fußballer gemacht haben oder die für Fußballteams gemacht wurden und die man vielleicht so spielt oder Songs, die in der Kurve gesungen sind, das sind ja zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Ja. Wir können mal drüber nachdenken, Philipp, ne? Beim Powernap.
Denkt ihr privat drüber nach? Das ist ja gar nicht das Prinzip jetzt dieser Rubrik.
Weißt du, was ich finde, lieber Tim und lieber Arndt? Die passive Aggressivität in der Antwort von Arndt jetzt eben, die finde ich, sollten wir in die nächste Folge hinüberretten. Ich muss jetzt nämlich zum Zahnarzt. Ja. Ich wollte sagen, ich muss mal jetzt los, weil mein Zahn juckt. Aber ich würde sagen, wir überlegen uns das mal. Ach so, eine Sache müssen wir noch sagen. Die Schangeliga, neue Auflage, wir richten das ein, ne? Oder?
Ja.
Ja.
Diesmal werde ich nicht so doof sein und jetzt schon meine Mannschaft aufstellen, muss ich ganz ehrlich sagen, nachdem ich den großen Erfolg hatte mit Nick Woltemade, die ganze letzte Saison durchgezogen habe. Ich werde also noch ein bisschen warten, aber ich freue mich drauf.
Ich muss ja diesmal vor euch landen. Darf ich euch noch kurz erzählen, dass ich das Elf-Freunde-Tour-de-France-Managerspiel gewonnen habe?
Nein.
Ich bin wieder drin. Mein Anspruch ist nächstes Jahr vor euch auch zu landen in dem Managerspiel.
Passive Aggressivität, ich bin weg, ich muss zum Zahnarzt. Wir sehen uns nächste Woche.
Bis dann.
Ja, machen wir.
Macht's gut, ihr Lieben.
Ciao. Es geht wieder los.
Tschüss. Ja, gut. Euch auch. Ja.
Und danke euch.
Dankeschön.
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 Bitteschön, Patrick.
Danke.
Danke.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei uns.
Ja, vielen Dank, meine Herren.
Danke, danke.
Bitteschön. Dankeschön.
Bitteschön.
Vielen Dank, Oliver Kahn.
Ja, danke auch für den Stress.
Vielen herzlichen Dank dafür.
Dankeschön, vielen herzlichen Dank.
Bitte sehr.
Dankeschön.
Ja, dankeschön.
Bitteschön.
Ja, dankeschön, danke.
Ich bitte Sie. Also, ja, ich danke Ihnen.
Ja, vielen herzliches Dank.
Danke, bitte.
Bitte. Danke!
Ja, vielen Dank.
Danke, Erik.
Ja, vielen Dank, Jens.
Danke, das genügt, sagen wir und mit uns die deutsche Mannschaft.
Dankeschön, Dankeschön. Tschüss, geht zusammen.
Ich habe heute schon gedankt. Ich komme mit der Dankfüllung, die noch im Dank ist, nach Salzburg.
Das war Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von Elf Freunde.
Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag von RTL+.
Unser Redakteur im Studio heißt Tim Pomerenke, Audioproduzentin und Sprecherin Henny Koch und am Mikrofon saßen bei Zeigler und Köster, wenig überraschend, Arndt Zeigler und Philipp Köster.
Das hat Spaß gemacht.